NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Sie hat nicht lange gezögert und gleich einen kraftvollen Akzent gesetzt. Am 30. Juni wurde Anna von Villiers in Hamburg zur neuen Beauftragten für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus bestellt. Und schon bevor sie in dieser Woche auf einer Landespressekonferenz den versammelten MedienvertreterInnen vorgestellt wurde, stellte sie sich selbst vor mit einem eindringlichen Appell an die Veranstalter des Habitat-Festivals, den geplanten Auftritt der DJin Samar Abdulhadi abzusagen. Es sei hochproblematisch, wenn das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 als Befreiungskampf verklärt werde, schrieb von Villiers. Samar Abdulhadi habe unter anderem den von der Hamas geprägten Begriff Tufan al-Aqsa, zu Deutsch Al-Aqsa-Sturm, für das Massaker verwendet. Damit übernehme sie die Darstellung des Massakers als Teil eines religiös legitimierten Kampfes. Der systematische Einsatz schwerer sexualisierter Gewalt und der Mord an hunderten Menschen seien aber keine Form des Widerstands, sondern ein Verbrechen. Erwartungsgemäß hatte der Appell nicht zur Folge, dass der umstrittenen DJin abgesagt wurde, und doch wurde der Protest gegen ihren Auftritt damit kraftvoll unterstützt und viele Menschen auf die Problematik aufmerksam gemacht. In dieser Woche nun wurde Anna von Villiers auf einer Pressekonferenz mit der Wissenschaftssenatorin Marianne Blumenthal der Öffentlichkeit vorgestellt. Meine Kollegin Daniela Remus war dabei. Daniela, wer ist Anna von Villiers?
Anna von Villiers ist eine Historikerin, sie ist Anfang 50, sie ist in Hamburg geboren und sie hat auf mich bei der Veranstaltung wirklich einen sehr schwungvollen, sehr tatendurstigen Eindruck gemacht. Sie hat in Hamburg und Oxford Geschichte studiert mit Schwerpunkt deutsch-jüdische Geschichte und sie ist in Hamburg keine Unbekannte. Sie leitet seit 2018 die Bildungs- und Gedenkstätte der israelitischen Töchterschule im Hamburger Karow-Viertel.
Und wieso tut sie sich dieses Amt an, das ja sicher auch oft keinen Spaß macht?
Sie sagt, sie traut sich das zu. Sie ist politisch unabhängig. Sie kann Brücken bauen. Sie möchte den Antisemitismus in Hamburg und auch deutschlandweit bekämpfen. Und sie sagte mir auch, dass sie etwas zurückgeben möchte an die jüdische Community. Und sie scheint sich darüber hinaus wirklich sehr aufrichtig auf diese Aufgabe zu freuen, weil sie es eben enorm wichtig findet in der gegenwärtigen Zeit. Aber lass uns doch mal Anna von Villiers dazu persönlich hören.
Also zum einen denke ich, es gibt einfach nicht so viele, die hier in einer guten Startposition sind, um dieses wichtige Amt zu bekleiden. Denn man muss eben zum einen das Thema gut kennen, je nachdem aus welcher Richtung man da kommt, entweder aus dem politischen Raum oder von der Geschichte her, wie auch immer. Ich denke, das bringe ich mit und man muss halt ein schwieriges Gebiet navigieren können, sozusagen, sowohl thematisch als auch in der Hamburger Struktur, in die jüdische Hamburger Welt. Und ich hatte das Gefühl, ich kann eigentlich ganz gut so dieses Navigieren. Ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der kann gut Dinge in sich vereinen, die erstmal so ganz widersprüchlich eigentlich wirken.
Soweit Anna von Villiers. Sie ist nicht jüdisch, sie ist evangelisch aufgewachsen. Wie sie sagt, ist das nun gut oder schlecht oder ist es egal?
Also meines Erachtens ist das eher ein Vorteil und sie selbst sieht es tatsächlich auch so, denn damit ist sie nicht Teil innerjüdischer Abgrenzungen oder Auseinandersetzungen. Und außerdem, das war ihr sehr wichtig zu betonen, ist Antisemitismus und seine Bekämpfung ja eine Aufgabe für die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft und deshalb möchte sie diese Aufgabe annehmen.
Was werden denn so ihre Schwerpunkte sein? Wurde das schon irgendwie deutlich?
Sie sprach von einem integralen Antisemitismus, also sowohl von rechts wie von links mit islamistischem Hintergrund, israelbezogener Antisemitismus. Die alle möchte sie in den Fokus nehmen. Und dabei setzt sie eigentlich vor allen Dingen auf Bildungsarbeit und auch auf mehr Aufmerksamkeit auf die digitale Welt. Denn ich zitiere sie hier mal, sie sagt, das Netz, vor allem TikTok und Co., das seien riesige Landschaften voll mit Hass, voll mit Antisemitismus. Und die würde es jetzt wirklich gelten, gemeinsam mit den anderen Antisemitismusbeauftragten, also überregional, ernsthaft in den Blick zu nehmen und zu bekämpfen. Aber darüber hinaus möchte sie natürlich auch die jüdische Gegenwart stärken, Begegnungen schaffen, mehr Sichtbarkeit für die jüdische Community und zum Beispiel eben auch den Jugendaustausch mit Israel stärken, institutionalisieren.
Der Posten des oder der Antisemitismusbeauftragten war nach dem Rückzug von Stefan Hensel lange vakant. Das Auswahlverfahren dauerte fast ein Dreivierteljahr. Wieso?
Also im vergangenen Jahr gab es ja bereits eine Entscheidung. Ein unterlegener Kandidat hat dann dagegen geklagt, gegen das Verfahren, gegen das Ergebnis. Dann gab es ein Gerichtsverfahren, genau genommen mehrere Gerichtsverfahren. Und schließlich und endlich hat das Oberverwaltungsgericht in letzter Instanz diese Klage abgewiesen, so dass Anna von Villiers dann am 30.06., also offiziell als Antisemitismusbeauftragte, bestellt werden konnte.
Stefan Henzel hat ja teilweise als Antisemitismusbeauftragter sehr polarisiert, trat durchaus konfrontativ auf. Manche, wie der liberal orientierte israelitische Tempelverband, fühlten sich ausgegrenzt. Was denkst du, wie wird sie agieren?
Also sie hat auf der Pressekonferenz ganz deutlich gesagt, dass sie sich bereits mit allen jüdischen Gruppierungen verabredet hat, dass sie alle ins Boot holen möchte und dass sie ihr Amt als ein tatsächlich eben Brückenbauendes versteht, sodass sie wirklich mit allen zusammenarbeitet.
Das Amt des Antisemitismusbeauftragten ist vermutlich sehr arbeitsintensiv. Ist das jetzt ein Hauptamt oder ein Ehrenamt? Was ist das eigentlich?
Nein, das ist so eine Art Zwischenposition. Es heißt ganz offiziell, ich habe mir das extra aufgeschrieben, ein öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis eigener Art. Also das ist kein Ehrenamt, das ist nicht hauptamtlich. Es gibt Geld, ein relativ überschaubares Budget, aber es gehört weder in die eine noch in die andere Kategorie.
Daniela, du hast Anna von Villiers auch um einen Musikwunsch mit jüdischem Bezug gebeten und sie hat sich von der Berliner Sängerin Masha Ray, deren Elektroversion von Tumbalalaika gewünscht, einem traditionellen jiddischen Liebes- und Volkslied aus Osteuropa. Was hat sie dazu gesagt?
Sie hat gesagt, dass sie das eben extrem gerne mag, dieses Stück. Und ansonsten hat sie es so begründet, wie wir es jetzt gemeinsam hören können.
Es ist so lebensfreudig und es greift ja ein ganz klassisches Lied auf und gleichzeitig ist es so ganz modern und flott interpretiert. Das ist ja eher so ein Elektro-Swing, was ich auch sowieso gerne als Musikrichtung mag. Und ich fand es einfach toll, dieses heutige weibliche Judentum damit zu highlighten und da einfach Traditionen nach eigener Fasson und auch mit ganz viel Lebensfreude neu zu zeigen.
Ganze Nacht, wemen zu nehmen und nicht verschämen, wemen zu nehmen und nicht verschämen. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, was kann wachsen, wachsen und regen, was kann brennen und nicht verrehren, was kann denken, weinen und kehren. Was darfst du fragen? Hast du ein Kind wachsen, wachsen und regen? Liebe kann brennen und nicht aufhören. Hart kann backen, weinen und drehen.
Tumbalalaika, das war Masha Ray. Sie wurde als Masha Reichmann in Kiew geboren und kam als Vierjährige mit ihrer Familie als Kontingentflüchtling nach Deutschland. Sie nennt ihr Genre selbst Vintage Dance. Macharey tritt gern als Duo mit dem Trompeter Roman Andor auf, bei Festivals und auch bei jüdischen Veranstaltungen. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Nach dem brutalen Angriff auf ein Mitglied der deutsch-israelischen Gesellschaft in Unterfranken haben Vertreter von Politik und Gesellschaft entsetzt reagiert. Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spenle sagte, es sei unvorstellbar, dass ein Mann angegriffen werde, weil er eine Israel-Flagge als Sticker am Revers trägt. Er sprach von einer tiefgreifenden Erosion der Werte. Dem müsse man durch Demokratieerziehung und Präventionsmaßnahmen, aber auch mit harten Konsequenzen des Rechtsstaates entgegenwirken. Die deutsch-israelische Gesellschaft rief zu einer Kundgebung gegen antisemitisch motivierte Gewalt auf, an der auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, teilnimmt. Er äußerte sich bestürzt über den Angriff. Dieser Ausbruch brutaler Gewalt geschehe nicht im luftleeren Raum. Eine fortschreitende Normalisierung des israelbezogenen Antisemitismus bereite Gewalttaten wie dieser den Boden. Der angegriffene Mann erlitt laut Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen und einen Wirbelbruch. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen. Der Bund stellt nach Angaben von Bundesforschungsministerin Bär innerhalb der nächsten 4 Jahre 16 Millionen Euro für eine stärkere Erforschung jüdischen Lebens in Deutschland zur Verfügung. Der Jüdischen Allgemeinen Zeitung sagte Bär, jüdische Gegenwartsforschung sei in der deutschen Forschungslandschaft nicht sehr ausgeprägt. Ziel sei es, dass die jüdische Gegenwart in der Gesellschaft noch stärker sichtbar werde, zum Beispiel in der Kultur, Sprache oder den religiösen Gebräuchen. Forderungen des Studierendenparlaments der Berliner Humboldt-Universität, die Zusammenarbeit mit israelischen Wissenschaftlern zu boykottieren, wies Bär zurück. Hochschulen seien Orte der Vielfalt, an denen Antisemitismus keinen Platz habe. Nach dem vom ZDF abgesagten Auftritt der Musiker Danger Dan und Igor Levit mit dem Song »Keine Angst« hat der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen Zeitung Philipp Peimann-Engel Verständnis geäußert. Diese Entscheidung sei absolut richtig und nachvollziehbar. Der Liedtext könne nur mit sehr viel Naivität nicht als Aufruf zu Gewalt verstanden werden und stünde damit in diametralen Gegensatz zum Auftrag und den Programmrichtlinien des ZDF. Igor Levit erklärte, in der vergangenen Woche habe es eine große Debatte über die Absage gegeben. Die entscheidende Frage sei aber, wie man mit Faschisten und rechter Gewalt umginge. Gemeinsam mit Danger Dan gab der Pianist Anfang der Woche ein Ersatzkonzert in Berlin. Kulturstaatsminister Weimer hat das Bemühen der Bayreuther Festspiele zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte gelobt. Im ZDF-Morgenmagazin sagte er, Richard Wagner sei nicht nur ein musikalisches Genie, sondern auch Antisemit gewesen. Das müsse aufgearbeitet werden, das sei aber konsequent geschehen. Er freue sich sehr, dass Michel Friedmann in Bayreuth sprechen werde. Vor den diesjährigen Festspielen hatte es Streit um einen für Sonntag geplanten Vortrag des jüdischen Publizisten bei der Gedenkveranstaltung »Verstummte Stimmen« gegeben. Die Festspiele hatten den Vortrag wegen Sicherheitsbedenken zeitweilig abgesagt. Schließlich hatte sich Festspielleiterin Katharina Wagner bei Friedmann entschuldigt und ihn erneut eingeladen. Die Grünen werfen Bundesinnenminister Dobrindt bei der Neubesetzung des Amtes eines Antisemitismusbeauftragten Intransparenz und Verschleppung vor. Die Zeit dränge, doch das Innenministerium übe sich in Geheimniskrämerei, sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger. Sie erwarte von der Bundesregierung eine rasche Entscheidung. Dobrindt kündigte bei einer Pressekonferenz am Dienstag an, er wolle die Stelle zügig wieder besetzen. Es gebe dafür einen eingeschränkten Kreis an Personen, die dafür in Frage kämen. Der bisherige Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, scheidet Ende August nach 8 Jahren aus dem Amt. Soweit die Meldungen.
Im niedersächsischen Wolfenbüttel gibt es seit dem vergangenen Jahr einen außergewöhnlichen Gedenkort, die Samson-Schule. Außergewöhnlich ist dieses Projekt, weil es nicht nur Vergangenes zeigt, sondern die Menschen, die heute in Wolfenbüttel leben, aktiv mit einbezieht. Studierende und Auszubildende, ebenso wie die städtische Zivilgesellschaft. Einzelheiten von Hans Stallmach.
An der vielbefahrenen B79 am Ortsausgang von Wolfenbüttel nach Braunschweig fällt unweigerlich ein wuchtiges, dreigeschossiges Backsteingebäude auf, die ehemalige jüdische Samson-Schule. Bis zu ihrer Schließung 1928 bot sie jüdischen Schülern eine moderne, reformorientierte Ausbildung und als Internat auch einen Wohnort.
Die Bedeutung der Samson-Schule geht weit über Niedersachsen hinaus. Sie ist sozusagen eine Widerspiegelung der Veränderung, die sich innerhalb des Judentums im 18. Jahrhundert entwickelt. Mit Moses Mendelssohn, der einst sagte, wir müssen die eigenen Ghetto-Mauern niederreißen. Neben der religiösen Bildung braucht es auch einer weltlichen Bildung.
Sagt Elke Vera Kotowski, Chefkuratorin der Moses Mendelssohn Stiftung, die die Konzeption der Samson-Schule entwickelt hat. In Zusammenarbeit mit der Stadt und gefördert vom Land Niedersachsen wurde das Gebäude umfangreich saniert. Im Erdgeschoss erinnert nun eine Dauerausstellung an die Geschichte der Schule. Großformatige historische Fotos zeigen einen quirligen Schulbetrieb. Neben einem Modell der von den Nazis zerstörten Wolfenbüttler Synagoge steht ein großer Touchscreen mit einer langen Namensliste ehemaliger Schüler und Lehrer. Beim Antippen erscheint eine Kurzbiografie oder ein leeres Feld, wenn noch keine Informationen vorliegen, erläutert Stefan Braukmann von der Moses Mendelssohn Stiftung.
Unser Ziel ist es, nach und nach auch die vollständigen Biografien der Personen, die hier mit der Samson-Schule in Verbindung standen, zu recherchieren. Dazu wollen wir eben auch die Bewohnerinnen und Bewohner hier aus dem Haus ganz gezielt anrufen.
Denn das Haus steht nicht leer. Entstanden sind dort auch gut 150 Mini-Apartments für Studierende sowie für Auszubildende des benachbarten Krankenhauses, wie Laura und Tivian.
Es ist ganz schön. Ich habe leider noch nicht so viel von der Geschichte mitbekommen, aber eine coole Atmosphäre.
Ich finde schon, dass es ein besonderer Effekt ist. Wenn man jetzt jeden Tag hier ein bisschen rumläuft, sieht man im Flur Sachen, die so ausgestellt sind. Also da fühlt man schon den Unterschied.
In Zukunft, so das Konzept der Samson-Schule, sollen die jungen Leute historische Patenschaften für die Schüler von früher übernehmen, so Elke Vera Kutowski.
Das ist das Ziel, die Studierenden und Auszubildenden, die in der Samson-Schule für eine Zeit lang leben, zu motivieren, sich mit Biografien auseinanderzusetzen. Und so ist auch das Konzept angelegt.
Aber auch die Bürgerschaft Wolfenbüttel soll eingebunden werden. Menschen, die das Projekt unterstützen, wollen mit ihrem Engagement vor allem ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus setzen.
Diejenigen, die sich antisemitisch äußern, die sind laut. Da muss man aufstehen und Gesicht zeigen und sagen, das ist so nicht in Ordnung.
Das ist ein wichtiger Erinnerungsort und damit natürlich auch zu erkennen, was sind eigentlich die Parallelen zu den heutigen, ich nenne das mal Menschenfängern, die versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu zerstören.
Hans Steilmach über den jüdischen Gedenkort Samson-Schule in Wolfenbüttel. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Düsseldorf.
Als Kind hören wir das Wort Nein nur selten gern. Gerade in den ersten Lebensjahren fühlt sich ein Nein oft wie eine Ungerechtigkeit an. Warum darf ich nicht einfach auf die Straße laufen? Warum verbieten Erwachsene ausgerechnet das, was doch so viel Spaß machen würde? Mit einem Augenzwinkern lässt sich sagen. Als Erwachsene glauben wir gern, wir hätten ein viel reiferes Verhältnis zu Grenzen entwickelt. Und doch genügt manchmal schon ein Ortseingangsschild, um daran zu zweifeln. Wer dort mit weit über 100 Stundenkilometern vorbeifährt, beweist meist keine besondere Reife. Es zeigt eher, dass gerade niemand über die Schulter schaut und Nein sagt. Genau um dieses Verhältnis zum Nein geht es am Anfang des Wochenabschnitts Va'et Chanan. Mose blickt dort auf einen Moment zurück, in dem er Gott ein letztes Mal bittet, ihn doch in das gelobte Land hinüberziehen zu lassen. Lass mich dort hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen. Dabei wissen sowohl Mose als auch seine Zuhörer längst, dass dieser Wunsch ihm nicht erfüllt wurde. Gerade deshalb wirkt diese Erinnerung zunächst beinahe trotzig. Wir kennen die Geschichte doch längst. Mose wird den Jordan nicht überschreiten. Warum kommt er jetzt noch einmal drauf zurück? Und doch regt sich beim Weiterlesen vielleicht Mitgefühl. Es fühlt sich unfair an. Wer von uns kennt solche Momente nicht? Augenblicke, in denen wir dachten, das Leben ist ungerecht. Und irgendwie soll am Ende auch noch ich daran schuld sein? Mose erzählt weiter. Doch der Ewige war euretwegen zornig auf mich und er hörte mich nicht. Und Gott sprach zu mir, genug, rede nie wieder mit mir über diese Sache. Jetzt scheint die Geschichte endgültig unfair zu werden. Nicht nur wird Mose sein Ziel verfehlen, nun klingt es sogar so, als seien die Menschen, die er 40 Jahre lang begleitet hat, auch noch schuld daran. Wer ehrlich auf sein eigenes Leben blickt, kennt solche Gedanken vielleicht nur zu gut. Aber ist das wirklich die Aussage dieser Geschichte? Oder hören wir sie nur mit unseren eigenen Erfahrungen von Verboten und Enttäuschungen? Im Hebräischen steht hier ein kleines Wort, das häufig mit euretwegen übersetzt wird. Seine eigentliche Bedeutung lautet jedoch eher um euretwillen oder zu eurem Besten. Mit einem Mal verändert sich der Klang der ganzen Szene. Gottes Antwort wirkt nicht mehr kleinlich oder beleidigt. Sie richtet den Blick nach vorn auf das Volk, das nun lernen muss, seinen Weg ohne Mose zu gehen. Das fünfte Buch Mose besteht aus seinen letzten Ansprachen an Israel. Am Ende wird Mose als der größte Prophet geehrt, der Gott von Angesicht zu Angesicht kannte. Soll ausgerechnet dieser Mose hier wie ein bockiges Kind erscheinen? Oder begegnet uns vielmehr ein Lehrer, der sein eigenes Ringen offenlegt, damit die nächsten Generationen daraus lernen kann? Jüdische Gelehrte haben darauf unterschiedliche Antworten gegeben. Vielleicht sollte Josuas Autorität gestärkt werden. Vielleicht sollte das Volk lernen, dass selbst große Menschen mit den Folgen ihrer Entscheidungen leben müssen. Vielleicht musste Mose gerade durch seinen Verzicht den Mut wecken, den eigenen Weg zu gehen. Ich denke dabei wieder an das Ortseingangsschild. Dahinter leben Menschen. Kinder spielen dort, Tiere überqueren die Straße. Wer einfach hindurchrast, übersieht all das. Vielleicht ist manches Nein deshalb gar keine Willkür. Vielleicht erinnert es uns daran, dass wir immer Teil des Lebens anderer Menschen sind. Jeder unserer Entscheidungen berührt das Leben anderer Menschen. Oft lange bevor wir selbst ihre Folgen erkennen. Erwachsen werden heißt dann nicht, keine Grenzen mehr zu haben. Es heißt zu erkennen, dass manche Grenzen Leben schützen und dass wir alle darin immer noch wachsen können. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Düsseldorf. Zum Schluss hören Sie das Kilonai. Übersetzt lautet der Text, gelobt sei der Herr, gelobt auf ewig, schrankenlos gebietet er in seinem Reich. Es singt Kantorin Yalda Rebling aus Berlin. Oh.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.